Wir sind noch immer so auf der Suche nach Gott und nach dem Sinn unseres Daseins. Und wir sind auf dieser Suche von unserem menschlichen Dasein ausgegangen, von unserer eigenen menschlichen Erfahrungen. Und wir haben uns das erste Mal die Schöpfung angesehen und Schöpfung hat uns offenbart, dass es einen Planer gibt, dass es hier irgendeine Form von Intelligenz gibt. Und wir haben auch schon einige Hinweise gesehen in der Schöpfung, Eigenschaften, wie dieser Schöpfer, wie dieser Planer sein muss eigentlich. Und wir sind draufgekommen, er muss ein genialer Denker sein, wenn wir uns den Plan anschauen in der Schöpfung. Ein genialer Planer, unheimlich kreativ. Wir haben gesehen, er muss einen Sinn für Schönheit haben. Er ist ein Künstler eigentlich. Er muss mächtig sein, wenn wir uns das Universum anschauen, was er gemacht hat. Und er hat ganz sicher einen Sinn für Ordnung, weil wir sehen ein geordnetes Universum. Und daraus haben wir geschlossen, dass dieser Schöpfer eigentlich irgend so was wie eine Person sein muss. Eben ein Planer, einer, der denken kann, eine Persönlichkeit. Weil Energie oder irgend so was Unpersönliches, das kann nicht planen. Und dann haben wir unseren Blick nach innen gerichtet, letztes Mal. Haben sozusagen das Insiderwissen von uns Menschen betrachtet. Und wir haben in uns hineingeschaut, in unser Herz. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, die Erfahrung, die wir alle kennen, dass nichts in dieser Welt uns wirklich befriedigt. Materiellen Dinge, denen wir nachlaufen, oder Karriere, oder Ruhm, oder was immer es ist, kann uns einen kurzen Kick geben, aber es füllt nicht wirklich dieses tiefste Bedürfnis unseres Herzens aus. Und wir haben gesagt, wir beobachten, dass es für alles in dieser Welt, wo wir ein Bedürfnis haben, dass es auch etwas gibt, was dieses Bedürfnis stillt. Wir haben Hunger, also es gibt was zum Essen, wir haben Durst, es gibt auch sowas wie Wasser oder was zum Trinken oder Bier, je nachdem, Wein in der Pfalz. Wir haben einen Sexualtrieb und es gibt sowas wie das andere Geschlecht. Und wir sehen in uns dieses Bedürfnis, was nicht in dieser Zeit und nicht in dieser Welt gestillt werden kann. Und deswegen ist es vernünftig anzunehmen, dass es etwas oder jemanden außerhalb von dieser Zeit und dieser Welt eigentlich geben muss, der auch dieses Bedürfnis stillen kann. Und dann das Zweite, was wir gesehen haben, ist, dass dieser jemand, wer immer der auch ist, so etwas wie ein moralisches Gesetz in unser Herz hineingelegt hat. Wir haben gemerkt, er ist sehr daran interessiert, dass wir das Richtige tun und dass wir das Gute tun. Und daraus haben wir auch geschlossen, dass diese Person wahrscheinlich auch gut ist. Wenn sie daran interessiert ist, dass wir das Richtige tun, macht es Sinn. Und wenn so eine Person existiert, die uns geschaffen hat, die so ein Gesetz, so ein Maßstab in unser Herz hineingelegt hat, dann ist es eigentlich auch vernünftig anzunehmen, dass er irgendwas mit unserem Leben zu tun hat oder zu tun haben will. Sonst hätte er es nicht getan. Und vielleicht ist unsere Vermutung, dass vielleicht auch derjenige sein könnte, der dieses tiefste Bedürfnis unseres Herzens füllen kann, was eben nicht in dieser Welt und in dieser Zeit gefüllt werden kann. Aber wir haben auch ein riesiges Problem gefunden letztes Mal. Und das ist, dass wer immer diese Person ist, ich bin schuldig geworden vor ihr. Weil ich habe dieses Gesetz, diesen Maßstab, was in unser Herz gelegt hat, habe ich nicht gehalten. Ich habe schon dann und wann, eigentlich eher oft, mein Gewissen verletzt und Dinge getan, wo ich eigentlich wusste, intuitiv, das ist nicht gut, das ist nicht richtig. Und deswegen, wenn es diesen absoluten Gesetzgeber gibt, der daran interessiert ist, dass wir das Gute tun und er selber gut ist, dann muss er eigentlich viel von dem hassen, was ich tue oder von dem, was ich nicht tue. Und ich habe mich eigentlich zu einem Feind von dieser Macht gemacht, wieder, wer immer der ist. Aber da passt was nicht. Der stellt so hohe Ansprüche an mich, ich habe die nicht gehalten und unsere Beziehung ist irgendwie nicht in Ordnung. Und die Bibel bestätigt es uns natürlich. Wir haben uns den Römerbrief angeschaut, Kapitel 3, wo es heißt, dass wir alle unter der Sünde sind. So wie es schon im Alten Testament geschrieben steht, da ist kein Gerechter, es gibt nicht mal einen, kein einziger. Und Römer 3, 23 lesen, wir alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist unser Problem. Also, das Ergebnis unserer Suche bis jetzt ist eigentlich ein bisschen beunruhigend, wenn wir so sagen wollen. Da ist irgendwas faul mit uns. Es ist eigentlich auch irgendwas faul mit der Schöpfung. Da haben wir noch gar nicht viel drüber geredet. Die Schöpfung hat eine unglaubliche Schönheit. Wenn man auf einem Berg oben steht und die Gipfel rundherum sieht oder Sonnenuntergang am Meer, was immer euch mehr liegt. Ich bin mehr der Bergmensch, glaube ich. Die Schöpfung ist unheimlich schön. Aber gleichzeitig ist da eine dunkle Seite in der Schöpfung. Wir beobachten, der Stärkere frisst den Schwächeren. Naturkatastrophen wie den Tsunami vor nicht allzu langer Zeit. Wir sehen, wie die Menschen sich aufführen. Kriege, solche furchtbaren Dinge. Und wir fragen uns, wie passt es? Wenn dieser Schöpfer gut sein soll, was eigentlich in unserem Herzen darauf hinweist, dieser Maßstab ist gut, den er uns gegeben hat. Wie passt es zusammen? Und heute wollen wir uns anschauen, ob wir vielleicht eine Antwort finden können. Und wie wir eine Antwort finden können. Irgendjemand hat mal gesagt, der Mensch ist hoffnungslos religiös. Atheismus ist eine sehr junge Philosophie eigentlich. Und ich glaube, wenn man es genau anschaut, gibt es gar nicht wirklich viele Atheisten, viele wirkliche Atheisten. Viele, die sich so bezeichnen, haben halt den wahren Gott mit irgendwas anderem ersetzt, was jetzt ihr Gott ist und wofür sie leben, an was sie doch glauben. Aber wir Menschen, wir spüren das, was die Bibel uns sagt, dass Gott uns geschaffen hat für Beziehung mit sich selbst. Wie gesagt, alle Menschen haben dieses Loch im Herzen, was nichts in dieser Welt füllen kann. Und im Römerbrief haben wir gesehen, dass wir Menschen das auch erkennen können, eben aus der Schöpfung, aus dieser allgemeinen Offenbarung, die Gott uns gegeben hat. Und die Menschen, die tun das auch. Menschen strecken sich aus nach Gott. Die Menschen sind überall, wo man sich umschaut, auf dieser Welt sind sie religiös, strecken sich aus nach Gott. Fühlen sich schuldig. Sie suchen diesen Gott, diesen Gesetzgeber zu besänftigen und gnädig zu stimmen und versuchen irgendwie eine Beziehung aufzubauen zu diesem Schöpfer. Das ist die Geschichte von den Religionen, kurz zusammengefasst. Das ist, worum es geht in Religion. Also wir haben Menschen, die sich nach Gott ausstrecken. Und wir haben hier ganz unterschiedliche Ideen, wie sie vielleicht zu Gott kommen könnten. Die einen werfen sich 5-mal am Tag Richtung Mekka nieder und machen Wallfahrten und glauben, dass sie sich so zu Gott hinverdienen können. Die anderen machen mehr die Ohms und die Arms und versuchen sich so hinzumeditieren. Andere denken, es ist durch gute Werke oder weil sie in eine Kirche rennen, weil sie sich taufen lassen, solche Dinge. Verschiedene Wege, wie Menschen sich zu Gott ausstrecken. Manche Menschen sagen, naja, alle Religionen haben ja eigentlich denselben Gott. Beten eigentlich alle denselben Gott an. Und ich würde da widersprechen. Das kann eigentlich nicht so sein. Das kann nicht stimmen, weil diese Religionen widersprechen sich gegenseitig. Weil wir haben einerseits die Religionen, die haben einen unpersönlichen Gott. Pantheismus zum Beispiel, wo Gott eigentlich alles ist. Der Stuhl, auf dem du sitzt, ist Gott. Fliege, die vielleicht durch den Raum fliegt, die ist Gott und ja, du bist auch irgendwie so Gott, irgendwie so ein Teil von der kosmischen Energie, wie immer. Die ganzen östlichen Religionen, New Age-Religionen, für die ist auch Gott eher was Unpersönliches, so mehr wie Energie, die irgendwie herumschwirrt, Energie, die alles durchdringt. Deswegen bist auch du Gott, darum geht es ja eigentlich, die wollen selber Gott sein. Und dann nur die Energie rumdirigieren und in die richtigen Wege lenken, dass ihr Wille passiert. Aber es gibt diese Religion mit einem unpersönlichen Gott. Und dann gibt es Religionen mit einem persönlichen Gott. Religionen, die Gott nicht als Teil von allem, was existiert, verstehen, sondern die Gott außerhalb der Schöpfung verstehen, eben als einen Schöpfer. Und auch da gibt es Unterschiede. Es gibt den Polytheismus, wo es viele Götter gibt, diese Religionen. Und dann gibt es Religionen, Monotheismus nennen wir die, die nur einen Gott kennen. Das ist das Judentum und das Christentum und der Islam. Aber selbst wenn wir diese monotheistischen Religionen anschauen, selbst die sind sehr unterschiedlich. Ich meine, das Christentum ist aus dem Judentum hervorgegangen, im Wesentlichen, mit Einschränkung. Das Judentum heute hat nicht mehr viel mit dem zu tun, was wir im Alten Testament finden. Geht auch gar nicht, weil es keinen Tempel mehr gibt und sie gar keine Opfer mehr darbringen können. Aber auch da gibt es Unterschiede. Wir Christen, wir glauben an einen dreieinigen Gott. Einen Gott, der sich in drei unterscheidbaren Personen offenbart. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Können wir nicht wirklich kapieren mit unserem Gedanken, unserem begrenzten menschlichen Kleinhirn. Aber wenn wir die Bibel lesen, das ist, wie Gott sich offenbart. Und wir werden am Sonntag da ein bisschen mehr drüber reden. Und dann gibt es den Gott des Judentums. Die kennen Jesus nicht als Gott an. Und den Heiligen Geist auch nicht. Also auch hier ist ein Widerspruch. Und ich meine, Islam sowieso. Wenn du einen Moslem fragen würdest, hat Gott einen Sohn? Das wäre Gotteslästerung. Das steht so im Koran drinnen. Und der Gott der Juden und der Christen, der biblische Gott, der steht eigentlich zu seinem Wort. Der ist unveränderlich, der hat einen Charakter, der ist gut, der steht zu seinem Wort. Der Gott des Korans steht nicht unbedingt zu seinem Wort. Er kann auch schon mal seine Meinung ändern. Widerspricht sich auch hier und da in seiner eigenen Offenbarung. Also wir sehen, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Religionen, die widersprechen sich. Und Gott kann nicht wirklich beides sein. Er kann nicht sowohl persönlich als unpersönlich sein. Macht keinen Sinn. Er kann nicht dreieinig und nicht dreieinig sein. Er kann nicht verlässlich und launisch sein, gut oder böse sein. Das funktioniert nicht. Das passt nicht zusammen. Das macht keinen Sinn. Also wir reden hier nicht von demselben Gott. So wie wenn ich die Petra, die Frau von Markus, beschreibe. Und ich sage, das ist so eine kleine, dicke, oder noch besser, so eine große, dicke mit blonden Haaren. Und der Markus sagt, nee, das stimmt nicht. Die ist nämlich klein und schlank und hat dunkle Haare. Naja, euch wird auffallen, wir reden wahrscheinlich nicht von derselben Person, wenn sich so widerspricht. Deswegen macht es auch nicht Sinn zu sagen, das ist derselbe Gott, den diese unterschiedlichen Religionen anbeten. Oder es gibt unterschiedliche Wege zum selben Gott. Nein, unbedingt. Diese Götter sind sehr verschieden und diese Wege, die die Religionen uns aufzeigen, sind auch sehr verschieden. Ich denke, wir können eines sagen, wir können sagen, wir sind alle auf der Suche nach dem einen Gott. Das kommt der Wahrheit näher. Wir suchen alle wirklich den einen Gott, den da wirklich existiert und der uns wirklich erschaffen hat. Und das glaube ich, das gibt es. Es gibt einen wahren Gott. Und ich glaube auch, dass in jeder Religion ein gewisses Stück von der Wahrheit drinnen ist. Ich glaube nicht, dass alles falsch ist, was die Religionen sagen. Die naturalistischen Wissenschaftler haben angenommen, dass die Religionen auch so evolutionär entstanden sind. Glauben, der Mensch hat die Religionen geschnitzt. Also, es gab diese primitiven Urreligionen. Und dann gab es irgendwann, hat sich das entwickelt zum Polytheismus, wo man viele Götter hat und dann irgendwann, die Spitze ist dann Monotheismus und das hat sich irgendwie so hochentwickelt. Und das haben die Menschen so geschnitzt, beziehungsweise die Gesellschaft. Und obwohl das oft noch gelehrt wird, ist es eigentlich schon lange nicht mehr haltbar, weil man eigentlich schon lange das Gegenteil weiß. Dass es eigentlich in Wirklichkeit umgekehrt war. Dass nämlich ursprünglich ein Monotheismus war, Kenntnis von einem Gott und dass dann diese Religionen, die in die andere Richtung gegangen sind. Wir wissen heute, dass 90% zumindest der Urreligionen oder mehr so etwas wie einen höchsten Gott kennen. Noch irgendwo in ihren Überlieferungen Legenden haben von einem höchsten Gott, wovon alles kommt. Don Richardson hat ein interessantes Buch drüber geschrieben, das heißt Die Ewigkeit in ihren Herzen, hat da die Erkenntnisse von den Wissenschaftlern zusammengefasst. Und er hat drüber geschrieben, dass man wirklich in fast jeder Urreligion, jede Kultur, wo man hingeht, dass es noch diese Tradition gibt von dem einen Gott. Übrigens auch so abgefahrene Dinge wie Sintflutberichte. Solche Dinge gibt es fast in jeder Religion, egal ob man in Indien schaut oder China oder Südamerika bei den Indianern. Ist interessant. Und das passt natürlich sehr gut mit dem biblischen Bericht zusammen, was uns Christen natürlich nicht überrascht, weil wir glauben, dass es genauso war. Also es scheint, dass die Menschen von Beginn an eigentlich Kenntnis hatten von dem wahren Gott. Nur, dass es dann irgendwie verloren ging und die Menschen dann nach und nach das Wissen halt erweitert haben oder ersetzt haben durch andere Vorstellungen, durch menschliche Ideen oder auch teuflische Erfindungen, würde ich sagen. Die Bibel spricht nicht umsonst von Lehren von Dämonen. Wir wissen von Mohammed, dass er sich eigentlich ursprünglich, als er ursprünglich diese Visionen hatten, diese Offenbarungen, die er da gehabt hat, dass er eigentlich ursprünglich selbst geglaubt hat, dass das dämonisch war, was er hier gehört hat und von dem Ursprung war. Und dann hat ihn seine Frau überredet, dass es doch von Gott ist und hat ihn davon überzeugt, dass er ein Prophet von Gott ist und dass er plötzlich die neue wahre Religion hier empfangen hat. Also es gibt eine große Verwirrung eigentlich. Es gibt ein Riesenangebot von Religionen, von verschiedenen Wegen. Und unsere Frage als Suchende ist jetzt, woher soll ich wissen, welcher der richtige Weg ist? Was ist die wahre Religion? Welcher ist der richtige Weg zu Gott? Wer ist der wahre Gott und wie ist der wahre Gott überhaupt? Und ich denke, wir haben schon darüber gesprochen, dass wir eigentlich schon einige Religionen ausschließen können mit dem, was wir wissen aus der allgemeinen Offenbarung. Nämlich die nicht mit dieser Offenbarung übereinstimmen, die wir in der Schöpfung sehen und in unserem Herzen beobachten können. Wir haben gesagt, es muss eigentlich ein persönlicher Gott sein, ein planender Gott, ein Gesetzgeber. Und das eliminiert eigentlich schon alle Religionen, die einen unpersönlichen Gott haben, so eine Art Energie. Weil Energie kann nicht schaffen, Energie kann nicht denken, kann nicht planen, kann nicht lenken. Das macht keinen Sinn. Aber diese allgemeine Offenbarung, die wir haben, sagt uns noch nicht, wer der wahre Gott ist. Und schon gar nicht, wie wir diese Schuld, die wir empfinden und diese Entfremdung, die wir in uns spüren, vom Gott, wie wir die überwinden können. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Angebote und was wir da brauchen, ist spezifische Offenbarung. Nicht allgemein, sondern spezifisch. Wenn wir vom Menschen ausgehen, von unserer menschlichen Offenbarung, da kommen wir da jetzt nicht weiter mit unserer Suche. Da ist Schluss, wenn wir von uns ausgehen. Was wir brauchen, ist Hilfe von außen. Information von außen. Was wir von uns allein gestellt als Menschen erkennen können, ist, dass es einen Gott gibt. Nachdem sich unser Herz sehnt, nach Beziehung mit ihm. Und wir sehen Menschen, die sich auf verschiedene Art und Weise nach ihm ausstrecken. Das ist, was Religionen tun. Wir haben begrenzte, endliche Menschen, die sich ausstrecken nach dem unendlichen, ewigen Gott und versuchen, ihn irgendwie zu erreichen. Oder Ohm, oder wie immer. Und das Problem ist, kann ein kleiner, endlicher, begrenzter, subjektiver Mensch den allmächtigen, ewigen Gott erreichen oder erfassen? Und die Antwort ist nein, können wir nicht. Können wir nicht. Ich meine, kein Mensch kann aufstehen und sagen, ich habe die Wahrheit aus mir. Oder ich habe den Weg. Oder ich bin der Weg. Deswegen war das, was Jesus gesagt hat, so anstößig für viele, die es gehört haben. Kein Mensch kann das für sich behaupten. Wir sind subjektiv. Was ich sagen könnte, ich könnte sagen, ich glaube, das ist der Weg. Man könnte so sagen, ich glaube, na, das ist der Weg. Man könnte nicht sagen, nee, ich glaube, das ist der Weg. Und das ist das Wunderbare an diesen Diskussionen, Fernsehdiskussionen. Ich hasse diese Sachen. Wenn Menschen irgendwie im Kreis sitzen und irgendein Thema diskutieren und der eine sagt, ich bin der Meinung, nein, ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, ich bin der Meinung und jeder gibt so seine Weisheit, seinen Senf von sich und am Ende sind wir alle so schlau wie vorher, wir haben viele Meinungen gehört, aber was mich interessiert, ist eigentlich Wahrheit. Ist es wirklich? Und die Sache ist, wenn wir von uns selbst ausgehen, als subjektive Menschen, kommen wir nicht weiter. Da bleibt es nämlich alles subjektiv. Wir können Gott also nur kennen, wenn er sich uns offenbart. Wir können aus uns nicht zu ihm kommen. Wir können ihn nur kennen, wenn er sich uns offenbart. Und das haben die Menschen wirklich erkannt. Weil alle Religionen, also auch das Christentum natürlich, Christentum ist nicht, dass Menschen sich zu Gott ausstrecken, sondern wir haben das Gegenteil, dass Gott sich zu uns Menschen ausstreckt. In seinem Wort, in der Bibel, in der er sich offenbart und natürlich in Jesus Christus, der die letztendliche perfekte Offenbarung von Gott war. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und natürlich behaupten das auch die anderen Religionen, dass Gott sich ihnen offenbart hat. Wir haben überall göttliche Offenbarung, weil die Menschen wissen, von allein kommt man nicht weiter. Wir brauchen Gott, der sich uns offenbart. Und so gibt es überall Propheten und heilige Bücher. Und das ist der Punkt, wo wir jetzt ansetzen müssen, als Suchende. Bei diesen Propheten, bei diesen Büchern. Welche von diesen behaupteten Offenbarungen trägt denn das Siegel Gottes? Hat göttlichen Charakter? Das ist, was wir uns fragen müssen, wenn wir auf der Suche sind. Welche Schrift offenbart sich als Gottes Wort? Und ich denke, wir können da einige Annahmen treffen. Das erste war, ja, wenn es Gottes Wort ist, dann wird es die Welt so beschreiben und uns Menschen so beschreiben, wie sie wirklich ist. Ne? Weil Gott sollte jetzt eigentlich wissen, wie die Welt ist. Zweite Annahme wäre, dass sich diese Offenbarung nicht selbst widersprechen wird. Weil sonst hätten wir wieder ein Problem, irgendeinen schizophrenen Gott, der einmal das sagt, einmal das, dann wären wir so klug wie zu Beginn. Ne? Dann könnte man wieder überhaupt nichts wissen. Wenn er einmal sagt, ich bin schwarz, einmal ich bin weiß, dann okay, super. Und dritte Annahme, die wir treffen können, wäre, dass diese Offenbarung gewisse übernatürliche Merkmale haben wird. Und mit dem wollen wir uns mal die Offenbarung, wie der christliche Gott uns gegeben hat, anschauen. Nämlich die Bibel hier, die wir in der Hand haben und die wir kritisch anschauen können. Die Bibel beansprucht es, Gottes Wort zu sein. Und jetzt sind wir hier im 2. Timotheus, Kapitel 3. Verse 16 und 17 wollen wir lesen. Da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und unterweist uns. Schlagt auf 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 19. Schreibt uns der Apostel Petrus. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, und ihr tut gut darauf zu achten als eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redenden Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Also die Bibel beansprucht es für sich, Gottes Buch zu sein. Offenbarung von Gott zu sein, was Menschen oder Gott durch Menschen niedergeschrieben hat, die getrieben waren vom Heiligen Geist. Hat sie verwendet mit all ihren Persönlichkeiten, wie sie sind, hat die Menschen auserwählt, von denen er wusste, dass sie genau die Worte wählen würden, die er da drin haben will. Und sie wurden getrieben vom Heiligen Geist. Ist eigentlich ein Seemannswort, wenn man das im Griechischen anschaut. So, sie haben ihre Segel gesetzt und der Wind, der Heilige Geist hat sie in die Richtung geblasen, wo er sie haben wollte. Okay, schauen wir uns das an. Die Bibel behauptet, Gottes Wort zu sein. Schauen wir uns den ersten Punkt an. Beschreibt die Bibel die Welt so, wie sie wirklich ist? Beschreibt die Bibel uns Menschen, so wie wir wirklich sind? Ich behaupte ja. Ja, wenn die Bibel das Universum beschreibt, über naturwissenschaftliche Fakten spricht. Und wir müssen das natürlich verstehen, die Bibel ist kein naturwissenschaftliches Textbuch. Das ist nicht der Hauptfokus der Bibel. Und die Bibel spricht natürlich auch nicht in einer Sprache, einer wissenschaftlichen Sprache, naturwissenschaftlichen Sprache, wie wir sie heute verwenden würden, sondern sie spricht in der biblischen Sprache, wie die Leute im Orient eben damals geredet haben. Aber das, was die Bibel sagt über naturwissenschaftliche Fakten, ist wahr, nach all dem, was wir heute zumindest überprüfen können. Und das ist absolut erstaunlich, wenn wir bedenken, dass die Bibel das tausende Jahre teilweise gesagt hat, bevor wir Menschen diese Fakten überhaupt entdeckt haben. Und in einer Zeit, wo die Menschen auch falsche Ansichten über diese Fakten hatten. Zum Beispiel, die Menschen haben eine lange Zeit geglaubt, dass die Erde irgendwie eine Scheibe ist, irgendwie flach ist. Und das ist interessant, die Bibel enthält keine Fehler ihrer Zeit, wo sie geschrieben wurde. Zum Beispiel, einigen Bibelstellen, Hiob 26, Sprüche 8, Jesaja 40, Amos 9, wird beschrieben, dass die Erde rund ist. Faszinierend. Im Hiob 26, Vers 7, da heißt es, er hängte die Erde über dem Nichts. Auch interessant. Stimmt das? Ja, natürlich stimmt das. Nicht in wissenschaftlicher Sprache, aber es beschreibt die Realität, so wie sie wirklich ist. In Hiob 36 wird uns der Wasserkreislauf beschrieben. Obwohl die Menschen in eigentlich, ich glaube, der erste war irgendein römischer Ingenieur, 30 vor Christus, der den verstanden hat. Und Hiob wurde 1600 vor Christus geschrieben. Das ist wahrscheinlich das älteste Buch in der Bibel überhaupt. Noch ein Beispiel. Matthew Maury, der hat gelebt von 1806 bis 1873 und er wird der Vater der Ozeanographie genannt. Also Meereskarten und so Scherze. Und er hat eines Tages Psalm 8, Vers 8 gelesen und da ist die Rede von dem Faden der Meere. Und weil er an die Bibel geglaubt hat, ist er hingegangen und hat nach diesem Faden in den Meeren gesucht und hat die Meeresströmungen entdeckt. Also interessant, die Bibel beschreibt das Universum, wie es wirklich ist. Sagt nicht viel darüber, das ist nicht das Thema der Bibel, aber wenn die Bibel darüber spricht, dann stimmt es. Im Gegensatz zu anderen religiösen Schriften. Hinduistischen Schriften zum Beispiel beschreiben das Universum ungefähr so, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dass die Erde am Rücken eines Elefanten ruht, der wieder auf einer Schildkröte steht, die in Milch schwimmt. Stimmt denn wirklich, oder? Ich meine, wenn wir heute ins All fliegen und uns das anschauen, ist kein Elefant, ist keine Schildkröte, ist keine Milch da. Okay, wenn jetzt ein Buch die Fakten nicht klar hat, sollten wir diesen Schriften dann vertrauen, wenn sie über geistliche Dinge spricht? Wäre schon mal ein bisschen skeptisch bei diesen Schriften. Die Bibel beschreibt auch den gefallenen Zustand der Welt. Ich behaupte, die Bibel gibt uns die einzige Antwort, wie Gott gut sein kann, obwohl die Schöpfung gefallen ist und wir so grausame Dinge beobachten können. Na, andere Religionen, die müssen irgendwie einen guten und einen bösen Gott schnitzen, um das irgendwie erklären zu können. Das Gute und das Böse in der Welt. Und das gibt dann wieder ein Problem. Okay, da gehen wir jetzt nicht so weit rein. Aber die Bibel hat das Problem nicht. Die Bibel sagt uns, Gott ist gut. So wie unser Gewissen uns das bezeugt. Die Bibel sagt uns, er hat die Schöpfung anfangs gut geschaffen, perfekt. Da gab es keinen Tod, da gab es kein Leid, da gab es keine Naturkatastrophen, da war Ordnung. Und dann lesen wir in der Bibel vom Sündenfall. Nämlich, dass die Menschen, diese Krone der Schöpfung, für die Gott das ganze Universum geschaffen hat, dass sie rebelliert haben gegen Gott. Und im Zuge dessen ist die Schöpfung auch mitgefallen. Und gewisse Dinge wie Tod ist überhaupt erst in die Schöpfung hineingekommen. Die Bibel beschreibt auch uns Menschen, so wie wir wirklich sind. Wenn ich die Bibel lese, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen, aber wir sind gefallene Sünder. Beschreibt mein Gewissen, beschreibt meine Gedanken eigentlich ganz gut. Na, wenn wir Bibel lesen, die menschliche Natur wird hier ganz gut erfasst, nicht so wie andere sagen, der Mensch ist gut. Ich meine, wer das nach zwei Weltkriegen noch glauben kann, ist sowieso bewundernswert. Aber wenn ich vergleiche, was die Bibel über mich sagt als Mensch, muss ich sagen, ja, das stimmt. Das stimmt. Ich finde es auch faszinierend, dass die Bibel ihre Helden so beschreibt, wie sie wirklich waren. Beschönigt nichts. Wir haben den König David, größter König Israels, das Vorbild für den Messias, der Vorläufer, und er fällt in Ehebruch und ist ein Mörder, und das wird beschrieben hier. Oder wir haben den Apostel Petrus, der angeblich der Papst sein soll, der Erste, und er hat den Herrn Jesus verleugnet. Und das wird uns beschrieben in diesem Buch. Unwahrscheinlich, dass Menschen das so geschrieben hätten. Schon gar nicht irgendein Schreiber, der vom König David beauftragt wäre. Viele Autoren in der Bibel sind verfolgt worden für das, was sie geschrieben haben oder gesagt haben, die Propheten. Es war eine populäre Botschaft, die sie verkündigt haben. Der Mensch wird als korrupt, als gefallen, als in Rebellion gegen Gott beschrieben, völlig unfähig, sich selbst zu retten, sondern völlig abhängig von einem Erlöser, von einem Retter. Und dann der Weg der Erlösung, der uns in der Bibel beschrieben wird, der erfordert viel Demut. Jesus hat gesagt, glücklich die Armen im Geiste, die, die sich bankrott erklären vor Gott, die sagen, ich habe nichts anzubieten vor dir, denn ihre ist das Himmelreich, sagt Jesus. Also, wir müssen demütig sein. Bibel, Weg der Lösung in der Bibel lässt keinen Raum für irgendwie menschliche Leistung oder menschlichen Ruhm. Sich irgendwer hinstellen kann und sagen, hey, ich bin mehr erlöst als du, weil ich bin besser. Oder ich habe mich nach oben gearbeitet, deswegen bin ich jetzt Brahmane und kein, was weiß ich, Müllschlucker irgendwo in der Gosse. Ganz im Gegensatz zu eben diesen anderen Religionen, wo das sehr wohl so ist. Alle anderen Religionen ist im Prinzip ein Hocharbeiten von Menschen zu Gott. Du musst dich selbst zu Gott hinarbeiten. Was natürlich keiner schafft, wenn man sich das mal genau anschaut, weil jeden Menschen, den wir treffen, ist genauso schlecht oder so gut wie jeder andere und keine Ahnung. Manche Religionen sagen, du wirst immer wieder geboren und arbeitest nach oben, wirst immer besser. Ich finde, jedes Baby ist genauso blöd wie jedes andere Baby, fängt von vorne an und ist auch kein besserer Mensch als jeder andere Mensch. Wir haben noch zumindest noch keinen perfekten Menschen getroffen. Also, die Bibel beschreibt das ziemlich realistisch. Wir sind gefallene Sünder, wir sind völlig abhängig von einem Erlöser, wenn wir zu Gott kommen wollen. Wir müssen uns demütigen. Da muss Gebrochenheit da sein in unserem Leben, Buße, Umkehr von unserer Sünde, Hingabe und Vertrauen an diesen Erlöser. Hey Leute, das ist kaum eine Religion, die irgendwelche Menschen erfunden hätten. Das entspricht nicht das, was Menschen haben wollen. Deswegen gibt es sonst auch keine andere Religion, die so ist wie das Christentum. Menschen wollen sich gerne rühmen und sagen, hey, ich bin erlöst, weil ich so gut bin. Die Bibel sagt uns auch die Wahrheiten, wenn es um historische Fakten geht, geschichtliche Ereignisse. Und die Bibel beschreibt sehr viele. Das ist wunderbar. Wir können die Bibel daran prüfen. Viele andere religiöse Bücher kann man nicht dran prüfen, weil die nicht in der Geschichte hier passiert sind. Aber in der Bibel sehen wir die Heilsgeschichte, die Erlösungsgeschichte Gottes, wo er sein Volk, seine Menschen erlöst. Also ein Autor alleine zum Beispiel, der Lukas, der das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben hat, der erwähnt 3 Kaiser, 7 Statthalter und Hohepriester, 32 Länder, 54 Städte, 9 Inseln ohne Fehler. Eine Meisterleistung damals. Im Alten Testament, oder bis jetzt, wurden 25.000 Stätten gefunden, die im Alten Testament in Verbindung stehen. Wie gesagt, das Heilshandeln Gottes mit seinen Menschen, Jesus' Erlösungswerk, das ist nicht irgendwo passiert. Irgendwo am Mars oder in einer Legende irgendwo. Ne? Das war ein geschichtliches Ereignis. Und deswegen können wir heute zurückgehen und sagen, stimmt es, was die Bibel sagt? Über die Orte, über die Personen, die Herrscher, über geschichtliche Ereignisse. Und die Tatsache ist, wenn immer die Bibel über so geschichtliche Fakten spricht, dann war es auch wirklich so. Wir werden nächstes Mal dann noch ein bisschen mehr reingehen, noch ein paar Beispiele anschauen. Aber Archäologie findet immer wieder Orte oder Personen, Gebräuche, Ereignisse, die die Bibel beschreibt. Und die Archäologie bestätigt immer das, was in der Bibel geschrieben steht. Es gibt Beispiele, vielleicht, weiß nicht, wie tief ich da reingehen will, aber es gibt Beispiele, die Hethiter zum Beispiel, die in der Bibel erwähnt waren. Da hat man jahrelang keine Hinweise gefunden von denen und alle haben gesagt, ah, die Bibel erfindet irgendwas, das gibt es überhaupt nicht. Ja, und dann hat man es gefunden. Mittlerweile ist es ein Faktum. Ich habe das war noch bevor ich nach Deutschland kam, vor vielen Jahren mal auf so einer Konferenz von christlichen Wissenschaftlern, da ging es um, weiß gar nicht mehr, worum es ging, ich glaube Wahrheit oder irgendwie so. Und es war auf jeden Fall ein Ägyptologe eingeladen. War damals zumindest recht populär, weil er auf der BBC oder in der BBC Fernsehsendungen gemacht hat, eben über Ägypten. David Rohl heißt der Mann. Ich weiß nicht, ob wie der heute steht, aber damals war er auf jeden Fall nicht gläubig. Der war als ungläubiger Wissenschaftler damit eingeladen. Aber was interessant war, war an dem Typen, dass er zur Überzeugung gelangt ist, dass das Alte Testament wahre Geschichte ist. Wegen seinen Forschungen in Ägypten. Er hat ganz abgefahrene Dinge erzählt. Sagt zum Beispiel, sie haben alle Gräber von den Patriarchen gefunden. Von den, na, die 12 Stämme Israels, die 12 Stammväter, haben die Gräber gefunden. Und überall, wie es üblich ist bei Grabräubern, waren die Schätze geraubt und das Skelett, was immer noch übrig war, Mumie, ich weiß nicht, von denen, das war noch drin. Nur haben sie ein Grab gefunden, das war so ein königliches Grab, da war es umgekehrt. Da waren die ganzen Schätze noch drin, aber der Leichnam war weg. Einmal dürft ihr raten, von wem das war. Josef. Josef hat gesagt, wenn der Herr euch zurückbringt in euer Land, dann nehmt meinen Leib mit und die Israeliten haben das getan. Hat auch erzählt, dass sie zu der Zeit, wo Israel aus Ägypten ausgezogen ist, aus dieser Zeitperiode, dass sie überverhältnismäßig viele Babygräber gefunden haben. Aber nicht im Gebiet, wo Israel war. Na, die letzte Plage, Erstgeborene wurde geschlagen von allem. Nur die Israeliten, die das Blut an die Türpfosten gestrichen haben, ein Bild für das Werk Jesu für uns. Der Mann ist durch diese Fakten zur Überzeugung gelangt, dass was in der Bibel steht, im Alten Testament, das ist echte Geschichte. Obwohl er nicht an den Gott der Bibel glaubt. Vielleicht glaubt er jetzt, ich weiß es nicht. Es gibt ja viele Wissenschaftler, die erst kritisch waren und Bibel widerlegen wollten und dadurch zum Glauben gekommen sind. Der bekannte jüdische Archäologe Nelson Glück hat mal gesagt, es kann kategorisch gesagt werden, dass keine archäologische Entdeckung jemals eine biblische Aussage widerlegt hat. Und so, wenn die geschichtlichen und die naturwissenschaftlichen Fakten in der Bibel wahrheitsgetreu wiedergegeben sind, dann ist es eigentlich vernünftig, dass die Bibel auch die Wahrheit sagt, wenn sie über geistliche Dinge spricht, oder? Und das ist eigentlich, worum es in der Bibel geht. Das ist das Hauptthema der Bibel. Aber wir können die Bibel dran prüfen, weil es in der Geschichte eben passiert ist. Zweite, schnell noch. Zweiter Punkt. Wir sehen in der Bibel eine wunderbare Einheit. Enthält keine Widersprüche, die Bibel. Zumindest im Original, in den Originalschriften. Also es gibt so kleine Fehler, wie das in der Beschreibung, wie viele tausend Soldaten damals waren, dass irgendwo in dem einen Bericht eine Null fehlt und es weniger sind als in einem Parallelbericht, also Chronik oder Könige. Es gibt solche Dinge. Aber was offensichtlich Fehler sind von Schriftgelehrten, die kopiert haben. Solche Fehler. Und auch die sind eigentlich, weil es so viele Manuskripte gibt, da gehen wir nächstes Mal rein, sind sehr gering. Aber es wird immer wieder behauptet, ja, die Bibel ist so voller Fehler. Die Bibel ist voller Widersprüche. Habt ihr sicher auch schon gehört in Gesprächen. Meine Antwort ist immer, zeig mir einen. Das ist meistens das Ende der Diskussion, weil die Leute keine Fehler wissen. Sehr, die Leute, die wiederholen einfach Vorurteile, die sie von irgendwem gehört haben. Das sind eigentlich Ausreden. Haben schon drüber gesprochen, der Grund, warum Leute nicht zu Gott kommen wollen, ist meistens ein moralisches Problem, weil sie tun wollen, was sie wollen und nicht, was Gott ihnen sagt. Aber ich habe noch nie mit jemandem geredet, ich zumindest mit niemandem, der mir schon mal einen Fehler oder einen Widerspruch in der Bibel zeigen konnte. Es gibt Leute, die haben Bücher darüber geschrieben, aber ich behaupte, wenn man sich diese angeblichen Widersprüche wirklich genauer anschaut und im Kontext und von der ganzen Bibel, lässt sich das leicht erklären und lässt sich leicht zeigen, dass da überhaupt kein Widerspruch da ist. Die Bibel ist fehlerlos und widerspruchsfrei, wie wir das erwarten würden, wenn eine Offenbarung von Gott ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Schriften, wieder als Beispiel den Koran. Wissen, Mohammed hat seine Einstellung, also gerade den Christen und auch den Juden gegenüber, im Laufe der Jahre verändert. Am Anfang war er denen noch recht wohlgesonnen gegenüber, da spricht er von den Völkern des Buches, die Offenbarung haben und bevorzugt sie eigentlich gegen andere. Hat noch gehofft, sie würden ihn annehmen als Propheten damals. Und dann, als die Juden und die Christen abgelehnt haben, ist er immer härter und immer negativer gegen sie geworden. Und deswegen ist der Koran auch so widersprüchlich. Deswegen findet man heute Korangelehrte, die sagen, ja, der Koran ist eine friedliche Religion, hey, schau mal hier. Und dann andere sagen, nee, bringt die Ungläubigen um, hey, hier steht's. Widerspricht sich. Wachturmgesellschaft ist ein anderes Beispiel, Zeugen Jehovas. Ne? Ich glaube, wir haben noch ein Buch hinten, ich habe so ein paar Restexemplare gekriegt. Ein Buch, wo der Autor einfach beschreibt, nur Wachturmliteratur verwendet und zeigt einfach, wie die sich im Laufe der Jahre immer wieder widersprochen haben. Einmal haben sie das gesagt, dann das Gegenteil, dann was wieder anders und ja, so ist es bei menschlichen Religionen. Dabei hat der Koran und die Wachturmgesellschaft, die haben nur einen Autor oder einige wenige Autor. Im Gegensatz zur Bibel. Die Bibel hat 66 Bücher, wurde geschrieben über einen Zeitraum von 1500 Jahren, so ungefähr 60 Generationen. Durch 40 verschiedene Autoren, aus ganz unterschiedlichem Hintergrund, sozialen und kulturellen. Wir haben vom Premierminister Daniel zum Beispiel bis zum König und zum Hirten, zum Fischer natürlich. Steuereintreiber haben wir einen. Leute aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, aus unterschiedlichen Kulturen. Leute, die auf drei Kontinenten geschrieben haben, in drei unterschiedlichen Sprachen. Es kommen viele Themen in der Bibel vor, die teilweise sehr kontroversiell sind, und doch ist eine wunderbare Einheit da drin. Da ist eine durchgehende Geschichte drin, eine durchgehende Geschichte, Erlösung durch Jesus Christus, zieht sich durch die ganze Bibel durch. Von 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15, wo die Prophetie ist, dass ein Nachfahre der Frau dem Satan den Kopf zertreten wird, der Schlange, bis zur Offenbarung, wo wir die Erfüllung sehen, wo der König der Könige, Jesus, den Tod und den Satan in den Feuersee wirft. Eine durchgehende Geschichte. Die ganze Bibel dreht sich um Jesus und das Erlösungswerk, was er für uns getan hat. Die ganzen Opfer im Alten Testament. Viele Bilder, die auf Jesus hinweisen. Evangelien, die uns das beschreiben, natürlich, was Jesus für uns getan hat. Und dann das Neue Testament, die Briefe, die zurückschauen und uns erklären. Ganzen Reichtum von dem, was Jesus für uns erkauft hat. Also diese wunderbare Einheit, das muss man irgendwie erklären können. Das ist bemerkenswert. Das gibt es in keinem anderen Buch. Über so eine lange Zeitraum, so viele Autoren, verschiedene Kulturen, verschiedene Orte, verschiedene Hintergründe und trotzdem dieser eine rote Faden drin. Das ist übernatürlich. Stellt euch nur vor, wir würden uns hier paar Leute zusammensetzen und über ein kontroversielles Thema diskutieren. Todesstrafe, was immer. Ich denke, wir hätten wahrscheinlich da schon ganz unterschiedliche Meinungen und Ansichten. Bibel, 40 Autoren, aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Wir kommen ja alle aus demselben Kulturraum. Das ist was Übernatürliches in diesem Buch. Das ist was da, was wir von einem Buch erwarten würden, das Gott uns gegeben hat. nämlich ein roter Faden und eine Einheit drinnen. Nächste Woche wollen wir uns mehr Fakten anschauen, warum wir glauben, dass die Bibel glaubwürdig ist. Und ich glaube, die überzeugendsten kommen noch. Lass uns beten zum Abschluss. Vater, danke, dass du ein Gott bist, der sich offenbart. Danke, dass du uns ein Buch geschrieben hast, Herr, wo wir dich kennenlernen dürfen. Und danke, dass du noch weitergegangen bist, dass du Mensch geworden bist, um dich in Jesus zu offenbaren. Und was für ein wunderbarer Gott du bist. Wir beten, Herr, dass wir dich besser kennenlernen dürfen. Jeden Tag mehr. In Jesu Namen. Amen.